Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen schwindet. Einfach klingende Antworten und extreme Positionen gewinnen an Zuspruch. Der Zeitpunkt ist gut, immer wieder auch den Blickwinkel zu wechseln. Dazu will die neue OÖN-Kolumne Die andere Seite von Meinhard Lukas einen Beitrag leisten.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen heute wieder bei uns Meinhard Lukas, Spitzenjurist in Österreich, ehemals Rektor der Johannes Kepler Universität und seit Beginn dieses Jahres auch Autor der Oberösterreichischen Nachrichten. Er schreibt regelmäßig das Format Die andere Seite. In seinem jüngsten Beitrag hat er sich mit dem Imageverlust des Westens in der Welt beschäftigt und darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Grüß Gott, Herr Professor.
Grüß Gott.
Herr Professor, der selbstgerechte Westen ist der Titel Ihres Beitrags in der vergangenen Woche. Da frage ich jetzt einfach am Anfang, wenn Sie von der Verlust der Anziehungskraft des Westens in der Welt schreiben, sehen Sie selbst irgendwo in dieser Welt ein Gesellschaftsmodell, das Sie anziehender finden als unseres?
Ja, um mich geht es ja in dem Beitrag weniger. Ich finde weiterhin das westliche Lebensmodell, das westliche Gesellschaftsmodell, auch unser politisches System mit einer liberalen Demokratie, wo nicht alleine die Macht der Mehrheit gilt, sondern der Minderheiten einen besonderen Stellenwert haben, das ist ja Ausdruck dieser liberalen Demokratie, ein unglaublich attraktives Lebensmodell und ich möchte in keinem anderen System leben. Aber es ist eine Frage, was uns antreibt, wie wir auch mit all unseren Wertvorstellungen, ja mit unserer Moral auf die Welt schauen und wie andere Teile dieser Welt, das, was man den globalen Süden nennt, auch den Osten, wie hier auf die Welt geschaut wird. Und viele der Konflikte, mit denen wir zu tun haben, sicher auch Migrationsfragen, die uns hier beschäftigen, da hilft es, glaube ich, nicht nur die Perspektive des Westens einzunehmen und auch von dem Glauben überzeugt zu sein, dass wir geradezu einen missionarischen Auftrag haben, unsere Wertvorstellungen zu verbreiten. Das mit den missionarischen Aufträgen ist meistens nicht sehr gut gegangen. Und vielleicht ist es auch deswegen ganz vernünftig, einfach nur mal die Perspektive zu wechseln, den Blick zu wechseln und auch aus einer anderen Perspektive auf diese globalen Entwicklungen zu schauen.
Sie haben gesagt, die Perspektive des Westens, definieren wir das einmal. Sie haben gesagt, was zeichnet dieses westliche Modell aus, aber wer zählt denn überhaupt global jetzt zum Westen? Wen darf man denn da dazu rechnen?
Ich glaube, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich Nordamerika, vor allem die USA als das Zentrum des Westens, auch als in der Neuzeit die längst dienende Demokratie mit spannenden Entwicklungen derzeit und natürlich die Verbündeten dieser USA. Da zählt ein wesentlicher Kern Europas dazu. Das ist sicher auch das Wirtschaftssystem. Es ist ein jedenfalls marktwirtschaftliches System, vielfach auch ein ausgeprägt kapitalistisches System. Und all das macht das aus, was der Westen ist und natürlich ein politisches System, das von Demokratie geprägt ist. Und unsere westliche Perspektive, um das auch aufzugreifen, ist, wann immer wir von Konflikten betroffen sind, alles, was uns besonders betrifft, und da ist, glaube ich, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ein sehr gutes Beispiel. Krieg mitten in Europa, das hat uns erschüttert. Und die Erwartung ist dann auch, dass die ganze Welt gleichermaßen erschüttert ist, wenn jetzt plötzlich ein Krieg Europa trifft und die zum Teil lapidare Perspektive von Ländern, Großmächten wie Indien oder Südamerika ist, es passiert auch anderswo Krieg und nur weil das jetzt in Europa ist, ist das nicht so ein Ausnahmeereignis, dass die ganze Welt darüber jetzt zu erschüttert sein hat. Ich glaube, das ist eine dieser Beobachtungen, die man feststellen konnte, wenn man sich dann die Diskussion über diesen Krieg in den Vereinten Nationen etwa anschaut, dann war die Perspektive dort wesentlich weniger aufgeregt, als die europäische Perspektive war.
Aber ist die Aufregung nicht zu verstehen? Immerhin hat dieser Krieg, kann dieser Krieg globale Auswirkungen haben.
Ich glaube, dass das absolut zu verstehen ist und die Sorge des Westens, unsere Betroffenheit, auch wie damals der Einmarsch war, dass ja die Ukraine in einem ihrer Teile nicht wesentlich weiter entfernt ist aus dem Osten Österreichs, als Vorarlberg entfernt ist, hat uns natürlich klar gemacht, wie sehr uns solche Konflikte betreffen können. Und natürlich ist die globale Dimension auch dieses Konflikts nicht zu unterscheiden. Aber es gibt natürlich Konflikte im Nahen Osten, es gibt Konflikte in der arabischen Welt, die auch eine globale Dimension haben. Und da war Europa in den vergangenen Jahren auch nicht so aufgeregt, wie man das natürlich aus der eigenen Betroffenheit. Weil ich glaube, alles, es geht nicht darum, irgendeinen Krieg, schon gar nicht den in der Ukraine, zu relativieren. Aber es geht ein bisschen darum, dass wir, glaube ich, lernen müssen, und das müssen wir ja auch in einer wirtschaftlichen Perspektive, Stichwort Autoindustrie, nicht mehr der Nabel der Welt sind. Und diese alte bipolare Welt, die wir hatten bis zum Zusammenbruch der UdSSR und deren Verbündeter 1989, bis jetzt dann in die 2000er Jahre ein sehr stark westlich dominiertes Zeitalter, weil eben dieser Gegenpol der kommunistischen UdSSR weggefallen ist. Das Ende der Geschichte ist sogar betitelt worden in dem Sinne, dass wir jetzt endgültig eine Geschichte haben, die sich auf demokratische Systeme hinzubewegt. Und dieses Ende der Geschichte hat sich ja bekanntlich nicht eingestellt.
Ich glaube, Sie haben den Autor ja auch erwähnt, den Politologen aus Amerika, Francis Fukuyama. Ich glaube, er hat es schon mehrfach bereut, dass er dem Buch diesen Titel vorangestellt hat. Jedoch hat er nicht trotzdem für die damalige Zeit recht gehabt? Denn das Ende der Geschichte des Kalten Krieges, das war schon 1989 gegeben.
Also ich maße mir nicht an, seine damalige Weltsicht zu kritisieren. Ich glaube, dass sehr viel dafür gesprochen hat, das so zu beobachten. Und ich glaube, er ist schlicht ein Zeuge seiner Zeit. Er ist ein Zeuge unserer Geschichtsbetrachtung damals. Also Fukuyama ist nicht irgendjemand, der da prophetisch etwas weiß gesagt hat, was mit der damaligen Wirklichkeit nichts zu tun gehabt hat. Aber es zeigt einfach, wie vorsichtig man sein soll, wenn man davon ausgeht, dass sich demokratische Systeme durchsetzen. Denn Demokratie ist nach meiner festen Überzeugung die beste Staatsform. Aber sie ist möglicherweise auch eine der verwundbarsten Staatsformen. Und damit gibt es dieses Ende der Geschichte im Sinne, überall herrscht Demokratie nicht, wie wir ja jetzt auch in bitterer Weise in jahrhundertelangen Demokratien wie Amerika leben.
Stichwort Amerika, Sie haben begonnen diesen Beitrag mit dem Hinweis auf den aktuellen US-Präsidenten Joe Biden, der als eine seiner letzten Amtshandlungen vermutlich seinen Sohn Hunter Biden begnadigt hat. Ihm steht dieses Recht zu, moralisch hingegen ist es fragwürdig, das haben Sie angeführt und auch damit eine Doppelmoral des Westens ins Spiel gebracht. Auf der anderen Seite muss ich fragen, ist es nicht nur in westlichen Gesellschaftsmodellen möglich, genau solche moralisch fragwürdigen Entscheidungen dann auch groß öffentlich zur Debatte zu stellen?
Ein kritischer Leser hat auf meinen Beitrag geschrieben, und das finde ich durchaus bemerkenswert, wenn man von einer Doppelmoral spricht, dann gibt es immerhin noch eine moralische Basis, aus der heraus man überhaupt erkennen kann, dass etwas eine Doppelmoral ist, und insofern ja. Natürlich gibt es dieses Wertefundament, das uns überhaupt erlaubt, so über demokratische Staaten zu urteilen, dass wir von einer Doppelmoral sprechen. Und insofern ist der Hinweis dieses Lesers sehr berechtigt. Das ändert aber nichts daran, dass es eine Doppelmoral ist, wenn man den liberalen Rechtsstaat, den demokratischen Rechtsstaat, als eine ganz große Errungenschaft unserer westlichen Zivilisation sieht, und das ist eine ganz große Errungenschaft, wenn dann etwas so weit geht, dass noch dazu ein demokratischer Präsident, also nicht ein republikanischer Präsident und nicht Trump in ein paar Wochen, die Begnadigung des eigenen Sohnes ausspricht. Und in den Analysen in der New York Times und auch der Washington Post ist ja aufgezeigt worden, was hat es bisher für Begnadigungsfälle gegeben, wo Präsidenten Personen, die ihnen nahestehen, begnadigt haben. Und das ist mit großem Abstand der extremste Fall einer Begnadigung, die in dem Fall sogar den eigenen Sohn betrifft. Also alle anderen Beispiele sind von dem doch weit weg, und ich glaube, so ehrlich muss man sein, das sind natürlich die Nachrichten, die dann im globalen Süden und auch im Osten und mit besonderer Freude in Russland verbreitet werden, so nach dem Motto, die sind ja auch nicht anders.
Sie haben ja auch diese Doppelmoral angeführt als einen Grund, warum dieses Modell an Attraktivität verliert, aber hat die Skepsis gegenüber dem westlichen Gesellschaftsmodell nicht schon viel früher begonnen? Immerhin sind viele, viele Mächte des Westens früher Kolonialmächte gewesen und haben in vielen Ländern des globalen Südens verbrannte Erde hinterlassen, moralisch und auch faktisch.
Ja, ich glaube, dass das sicher ein Grund ist, warum möglicherweise jetzt viele Schriftsteller, Intellektuelle, Journalistinnen und Journalisten des Westens sich besonders kritisch mit dem Westen beschäftigen, weil wir da natürlich insbesondere auch Staaten wie die USA, England, Frankreich, was ihre koloniale Geschichte betrifft, hier auch sehr viel Verantwortung auf sich geladen haben. Und der von mir zitierte indische Schriftsteller Panki Mishra sagt ja, das ist einer der wesentlichen Gründe für diese massive Veränderung der globalen Machtverhältnisse, dass sozusagen das Ende der Kolonialisation im 20. Jahrhundert auch den Einfluss des Westens halt jetzt mehr und mehr zurückdrängt und vieles von der kritischen Sicht, die wir auf den heutigen Westen haben, auch im Sinne von Selbstreflexion, ist in Wahrheit natürlich getrieben durch eine viel größere Verantwortung noch in der Vergangenheit. Und auch ein anderes Phänomen als die Kolonialisation, nämlich das Phänomen, das etwa Stefan Lessenich, der deutsche Soziologe, als Externalisierung unserer Kosten des Wohlstands bezeichnet, nämlich dass wir in Billiglohnländern produzieren lassen, um unseren Wohlstand zu frönen, und dass wir sozusagen auch Umweltsünden auslagern durch diese Produktion. Das Lieferkettengesetz ist ja ein Ausfluss dieser durchaus Sünden der Vergangenheit, zeigen natürlich, dass unsere heutige kritische Sicht auf den Westen möglicherweise vor allem durch diese historische Verantwortung getrieben ist.
All das, diese Auslagerung, könnte sich ja jetzt als Bumerang erweisen, wenn man die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung.
Ja, ja. Also es ist ganz sicher so, dass jetzt auch das neue Verantwortungsbewusstsein, das es ganz sicher im Westen gibt, auf eine sehr veränderte wirtschaftliche Lage trifft. Unglaublich erfolgreiche Regionen wie Indien oder auch andere Teile Asiens zeigen natürlich insbesondere China, fordern natürlich den Westen auch durch diese Mischung aus Turbokapitalismus einerseits in China und andererseits immer noch sehr autoritärem System, fordern natürlich den Westen maximal heraus, weil hier unter ganz anderen Verhältnissen Gott sei Dank produziert wird.
Also diese neue Selbstkritik, mit der auch der Westen auf sich selbst blickt, ist durchaus durch Abstiegsangst provoziert.
Ich bin davon überzeugt, dass das viel mit Abstiegsangst zu tun hat. Das sagen ja durchaus Analysten wie Mishra und andere. Immer dann, wenn man in der Wohlstandspyramide ganz oben ist, und die westlichen Länder waren zumindest über viele, viele Jahre und sind es ja immer noch in der Wohlstandspyramide ganz oben, sind die Verlustängste am größten. Das liegt in der Natur der Dinge.
Letzte Frage. Sie haben gesagt, Amerikanisierung und Globalisierung, das dürfe man nicht mehr weiter gleichsetzen. Wäre es erstrebenswert, wenn man irgendwann einmal Globalisierung mit Europäisierung der Welt verbinden würde?
Also wenn es nicht wieder mit diesem Herrschaftsanspruch verbunden ist, mit dem natürlich die US-Amerikanisierung der Welt verbunden war, wenn das tatsächlich ein Verständnis ist, wenn wir von Europa sprechen, auch von einem Europa der Regionen, von einem Europa auch einer selbstreflektierten Perspektive auf den eigenen Kontinent, dann glaube ich, könnte das ein Vorbild sein.
Herr Professor, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.